Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Pia Eschenbach. In der heutigen Sendung dreht sich alles um Kommunikation. Die richtigen Worte im richtigen Ton mit der passenden Mimik. Dabei dem Gegenüber mit Wertschätzung entgegentreten und aber vor allem auf die eigenen Bedürfnisse achten. Ja, das Miteinanderreden zählt regelrecht als wahre Kunst. Ich hatte die Möglichkeit, mit Kommunikationspsychologin und Kommunikationstrainerin Anna Fuchs ein Interview über ihr Fach zu führen. Wir haben über den Beruf der Kommunikationstrainerin gesprochen, über die Kommunikationspsychologie von Friedemann Schulz von Thun und was kleine Männchen in uns drin mit erfolgreicher Kommunikation zu tun haben. Es wird auch die Rede sein von dem Buch Die Kunst des Miteinanderredens von Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun. Zum Abschluss der Sendung machen wir einen Abstecher in das Feld der interkulturellen Kommunikation und den damit verbundenen Herausforderungen. Wir haben das Interview vorab über das Tool CleanFeed geführt.
Also, hallo Anna, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Ich begrüße dich ganz herzlich.
Hallo Pia, schön, dass ich da sein darf.
Lass mich dich einmal kurz vorstellen. Du bist Diplompsychologin, Lehrbeauftragte an der EAE Business School in Barcelona sowie des Instituts für Kommunikation und Führung in Luzern. Seit 2008 freiberufliche Kommunikationstrainerin, Coachin und Beraterin am Schulz von Thun Institut für Kommunikation in Hamburg. Das bedeutet ja, du bist, wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie wütet, ganz schön viel unterwegs.
Das stimmt, ja.
Wo befindest du dich denn aktuell gerade?
Ich bin gerade in Barcelona, wo ich also meinen Hauptstandort habe. Im Moment ein bisschen mehr als sonst. Aber genau, wir haben jetzt mehrere Monate in Hamburg auch verbracht und jetzt sind wir aber zurück in unserer kleinen, feinen Wohnung im Poble-Sec am Fuße des Montjuïcs.
Ah, wunderschön. Okay, dann geht's jetzt mal ein bisschen in die Materie rein. In deinem Beruf schlüpfst du in die Rolle der Kommunikationstrainerin, der Kommunikationscoachin und in die Rolle der Beraterin. Worin besteht jetzt aber denn der Unterschied zwischen den Bezeichnungen?
Ja, das wird natürlich öfter gefragt und ist auch gar nicht immer so leicht zu unterscheiden. Ich lehre ja auch noch. Also wo der Unterschied zwischen Lehre und Training ist, da könnten wir auch noch starten. Na, vielleicht starte ich da auch gleich mal. Also für mich bedeutet das, Lehre ist, da geht es etwas mehr um Wissensvermittlung und im Training ist tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung spielt nochmal eine größere Rolle. Und ähnlich ist es vielleicht auch, wenn wir Coaching und Beratung unterscheiden. Wobei das natürlich auch etwas daran liegt, dass ich einfach auf verschiedenen Sprachen unterwegs bin. Also manchmal ergibt sich auch, ist Coaching und Beratung da auch was wir synonym benutzen. Denn Coach wird im Deutschen eben auch für sehr viel benutzt. Und dann ist vielleicht manchmal Berater auch einfach die Abgrenzung dazu, dass wir eben keine Fußballcoaches sind. Generell mache ich auch noch viel Expat-Coaching. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die sich eben zum Beispiel von Deutschland nach Spanien versetzt werden oder von Argentinien nach Deutschland. Und da ist es dann oft sowas wie ein Entsendungstraining. Also das ist dann auch nochmal was anderes. Also es gibt sehr viele Begrifflichkeiten, die sich zum Teil überschneiden. Mensch, ist das komplex. Ja, merke ich gerade. Ich pass mal auf, lass mich mal überlegen. Lehre, ich coache, ich trainiere und ich mache auch noch sowas wie Expert-Coachings. Das sind zum Teil Begriffe, die einfach unterschiedlich benutzt werden. Im Coaching sind es vor allen Dingen Einzelsitzungen und es geht sehr stark um Persönlichkeitsentwicklung und Anliegen, die bearbeitet werden wollen. Im Training geht es ums Wissenvermittlung, aber es hat einen viel größeren Anteil von Persönlichkeitsentwicklung als die Lehre. In der geht es dann schon relativ viel um Hard Facts, wobei sich das alles auch überschneidet.
Okay. Und was sind das für Menschen, die sich von dir trainieren lassen oder die zu dir in die Beratung begeben? Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick in deren Lebenslagen geben.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt drauf an, wo ich bin. Also an den Business Schools zum Beispiel sind es junge Studenten oder an der Universität Tübingen, ne, sind es Studenten so wie du. Wenn es an die Coachings geht, sind es oft interkulturelle Themen, weil ich eben viel im interkulturellen und transkulturellen Bereich arbeite. Das heißt, da sind es entweder Konflikte, also zum Beispiel eine Führungskraft, die immer wieder einen ähnlichen Konflikt mit dem Team hat, wo es dann zum Beispiel darum geht, dass die Führungskraft als aggressiv wahrgenommen wird. Und da spielt aber vielleicht möglicherweise auch eine Rolle, dass die Führungskraft nun aus einer sehr direkten Kultur kommt, wie zum Beispiel im Norden Europas, und dann vielleicht hier mit Lateinamerikanern und Spaniern arbeitet. Und dann kann man das zumindest abklopfen, ob interkulturelle Themen da eine Rolle spielen. Bei den Expert-Coachings geht es tatsächlich oft darum, dass Menschen eben hier in Barcelona neu Fuß fassen. Also das sind dann auch meistens Führungskräfte oder ihre Partnerinnen, die dann hier sich so zurechtfinden müssen. Da geht es manchmal um berufliche Themen, manchmal auch um private. Und ansonsten, also ich mache wirklich verschiedene Sachen. Arbeite ich im Sozialbereich, die Studenten habe ich schon genannt. Ich arbeite eben auch noch mit Führungskräften. Und ich habe viele Menschen, die sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise weiterentwickeln wollen.
Nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung spreche ich gleich mit Anna über die Kommunikationspsychologie ihres Mentors der Hamburger Schule, Friedemann Schulz von Thun.
She doesn't know what she's missing. getting closer.
Christopher und The Quest sind wir wieder zurück im Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Hier geht es jetzt weiter mit dem Interview mit Kommunikationstrainerin Anna Fuchs und wir widmen uns der Kommunikationspsychologie von Friedemann Schulz von Thun.
Der Kommunikationspsychologe, wir haben alle schon auf den Namen gewartet, Friedemann Schulz von Thun, hat dich und deine berufliche Laufbahn mit seiner Kommunikationspsychologie ja irgendwie ganz besonders geprägt oder beeindruckt. Du hast an der Universität Hamburg von ihm gelernt und später mit ihm zusammengearbeitet. Heute bist du freie Kommunikationstrainerin am Schulz und Thun Institut. Was ist das Besondere an seiner Kommunikationspsychologie?
Also das Besondere an Friedemann Schulz von Thun ist, dass er das, was er schreibt, wirklich lebt. Und dass er wirklich diese Haltung, die in den Büchern auch mitschwingt, so weitergibt. Und ja, ich bin ihm wirklich zu großem Dank verpflichtet. Die Kommunikationspsychologie von Friedemann Schulz von Thun hat sich ja damals so auf die Fahnen geschrieben, das große Wissen, was im Feld eben da war, aus dem Elfenbeinturm herauszuholen und zu den Menschen zu tragen, und hat eine sehr, sehr große praktische Anwendbarkeit. Und das ist wirklich das, was sie so besonders macht. Die Bücher, die erschienen sind, sind ja tatsächlich Sachbücher, keine Fachbücher, und sind fachlich gleichzeitig unglaublich fundiert. Das hat ja auch der Herr Perks im letzten Buch, mit, das sie zusammengeschrieben haben, vielleicht nochmal rausgearbeitet, dass wirklich ganz, ganz viel schwere Theorie dahinter steckt und das Ganze ganz leicht und anwendungspraktisch verpackt wurde. Und damit kann er eben wirklich Kommunikation mit einfach anwendbaren, praktischen Modellen erklären und beleuchten.
Also spielt die Authentizität auch eine ganz große Rolle bei ihm?
Für ihn persönlich ja. Ja, genau, in seinen Büchern auch, ja.
Und an welchen Prämissen orientiert sich denn die Kommunikationspsychologie von Schulz von Thun und damit ja auch in einer gewissen Weise deine Beratung? Gibt es da Vorsätze oder Leitlinien?
Naja, der Leitstern der Hamburger Kommunikationspsychologie ist ja die Stimmigkeitslehre. Also für Professor Schulz von Thun muss gelungene Kommunikation einerseits wesensgemäß sein und andererseits situationsgerecht. Und das bedeutet eben auch, dass es keine Rezepte dafür gibt, was richtig ist. Also es ist nicht wie in vielen Rhetoriktrainings, dass wir sagen, mach das und dann hast du Erfolg, sondern es geht mehr darum, dass wir Suchrichtungen haben und einerseits gucken können, was fühlt sich für mich richtig an, was ist meine innere Wahrheit. Dafür benutzen wir viel das Modell des inneren Teams. Oder eben auch, dass wir sagen können, was erfordert jetzt die Situation? Was ist die Wahrheit meines Gegenübers? Ne? Was auch natürlich im interkulturellen Bereich wieder eine große Rolle spielt. Was ist hier angemessen? Und dann da ein dynamisches Gleichgewicht zu finden zwischen diesen beiden Faktoren. Das ist so unser Polarstern, die Stimmigkeitslehre.
Ich habe gelesen, beziehungsweise Ich weiß auch, dass es auf der humanistischen Psychologie das Ganze aufbaut. Kannst du dazu noch mal das ein bisschen erläutern? Was ist die Grundidee der humanistischen Psychologie?
Ja, also das, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist, glaube ich, diese humanistischen Gedanken, also dass die Menschen an sich gut sind und zu Wachstum fähig sind, der Glauben an das Gute im Menschen tatsächlich, das ist was, was sich sehr durch die Schule und auch durch die Bücher zieht, und das spiegelt sich wiederum in dieser Haltung. Schulz von Thun selbst ist stark von Ruth Kohn, von der themenzentrierten Interaktionsanalyse geprägt, in der viele Ideen aus der Psychoanalyse so auf Gruppen übertragen wurden. Und das heißt, dass wir mit der Kommunikationspsychologie, die ja für Führungskräfte entwickelt wurde letztendlich oder für so Alltagskommunikationsprozesse viel, dass wir da eigentlich das Wissen aus dem psychoanalytischen Bereich und dann darauf aufbauen und eben auch den daraus entwickelnden Schulen. Also ich glaube, die humanistische Schule spiegelt sich bei uns besonders in dieser Haltung wider. Humanistische Psychologie bedeutet ja der Glauben daran, dass der Mensch an sich gut ist und dass der Mensch an sich auch zu Wachstum fähig ist. Und das ist das, was sich durch das Werk der Hamburger Kommunikationspsychologie zieht.
Und in der Beratung bzw. im Training wird dann auch immer darauf angespielt, oder? Dass man versucht, das Gute in seinem Gegenüber eben zu sehen und immer den wahren Kern der Aussage noch irgendwie, auch wenn es einem so abstrus vorkommen mag, aber irgendwo dann nach dem Funken Wahrheit eben zu suchen.
Ja, wobei das tatsächlich so ist. Also es gibt diesen Satz bei uns, was der eine schon viel zu viel hat, muss der andere erst noch lernen. Also wer jetzt nur blauäugig durch die Welt läuft, der muss vielleicht auch lernen, dem anderen nicht nur das Gute zu unterstellen. Und gleichzeitig ist das natürlich die Leitlinie an sich. Also ich glaube, was die Schule wirklich prägt, ist diese Idee, dass jeder Mensch eigene Entwicklungsfelder hat und bestimmte Dinge eben gut sind, also da müssen dann die Ressourcen gestärkt werden vielleicht, aber eben auch Entwicklungsfelder hat und dass alles, was gut ist, auch ein zu viel des Guten werden kann. Also wer sehr gut Klartext sprechen kann, ist vielleicht manchmal dann auch zu aggressiv oder wird als zu aggressiv wahrgenommen. Und der oder die hätte dann eine Entwicklungsrichtung hin zu mehr Taktgefühl zum Beispiel. Und wer aber sehr, sehr gut mit Taktgefühl ist, der wird vielleicht wahrgenommen oder hat ein zu viel des Guten des Taktgefühls und wird dann so als fassadenhaft oder maskenhaft wahrgenommen und müsste ein bisschen mehr Klartext sprechen lernen. Also ich glaube, das ist das, was wirklich dieses dialektische Denken ausmacht. Und ich denke tatsächlich so. Ich denke viel in der Gleichzeitigkeit von Unterschieden.
Ja, bevor wir dann gleich weiter in die Tiefen der Kommunikationspsychologie eintauchen, haben wir noch ein bisschen Zeit für lateinamerikanischen Herzschmerz mit Shakira und Alejandro Sanz und ihrem Hit La Tortura.
No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Gracias. con ese hueso y nos decimos adiós.
Interessant.
Interessant.
Interesting.
Ihr hört Radio Mikro Europa, heute zum Thema Kommunikation. Im Folgenden spricht Kommunikationspsychologin und Kommunikationstrainerin Anna Fuchs im Interview mit mir über das Kommunikationsmodell des inneren Teams.
Wenn wir jetzt auf die Frage noch ein bisschen weiter eingehen, wie kommuniziert man eigentlich erfolgreich, was jetzt gerade auch schon angerissen wurde, dazu schreibt Schulz von Thun einen Satz. Und zwar, willst du ein guter Kommunikator sein, dann
schau auch in dich selbst hinein. Und der Satz geht aber weiter, dann nimm auch den Systemblick ein.
So, was soll uns das sagen?
Das ist genau die Stimmigkeitslehre. Also die Idee, die hinter der Kommunikationspsychologie steckt, ist, dass ich nicht klar kommunizieren kann, wenn ich nicht weiß, was ich kommunizieren möchte. Und das gilt für alle Themen, aber das gilt natürlich besonders für Themen, zu denen ich irgendwie ein inneres Durcheinander habe. Das kennen wir alle, ne? Zu den Themen, die uns wirklich bewegen. Also, keine Ahnung, im Moment zu Corona. Oder was mache ich nach meinem Studienabschluss? Oder wie erziehe ich meine Kinder? Da haben wir ja ganz verschiedene Tendenzen in uns. Und bis ich da nicht ein klares Bild, eine klare innere Mannschaftsaufstellung habe, kann ich eben diese Klarheit auch nicht nach draußen oder nach außen zu meinem Gegenüber hin kommunizieren.
Und was ist mit dieser Mannschaftsausstellung gemeint?
Ja, das ist eine Metapher. Also natürlich gehen wir nicht davon aus, dass wir kleine grüne Männchen im Bauch hätten. Und tatsächlich gibt es viele psychologische Schulen, die das anders nennen. Und wir benennen einfach Persönlichkeitsanteile mit Stimmen. Das hat einen großen Vorteil, weil sie damit personifiziert werden. Also in dem Moment, in dem ich von meiner inneren Ressourcenwächterin spreche, ne, manche Menschen nennen sie auch meine innere faule Socke, aber wertschätzend wäre meine Ressourcenwächterin, kann ich eben eine Person vor mir haben, die dann in unserem Modell ja auch wirklich ein Gesicht kriegt mit einem gewissen Ausdruck, manchmal ein Symbol und auch ein Satz. Also pass besser auf dich auf. Und damit ist es deutlich einfacher, erstens mit diesen inneren Anteilen wertschätzend umzugehen. Denn wir haben alle gelernt, dass man mit Menschen wertschätzend umgeht. Und indem wir sie personifizieren, machen wir sie zu Menschen. Und das Zweite ist, dass man damit eben diese innere Mannschaft wirklich auf eine innere Bühne aufzeichnen kann. Und das, wenn man das mal so sieht, die innere Dynamik aufgezeichnet als kleine Person, das kann eine unglaubliche Sogwirkung entwickeln. Und ja, und es macht oft viel mit den Menschen. Und dann kann man damit auch noch weiterarbeiten.
Inwiefern weiterarbeiten? Du hast es schon angeteasert.
Ja, man kann, also wir machen Stimmarbeit zum Beispiel. Ne? Man könnte jetzt, wenn man das ganze innere Team anguckt und merkt, es ist doch die Ressourcenwächterin, die immer wieder die Reißleine zieht, die sorgt dann gerne dafür, dass wir krank werden, weil sie einfach sonst nicht gehört wird. Und das heißt, man könnte dann sagen, okay, wir setzen mal die innere Ressourcenwächterin auf einen Stuhl und interviewen sie richtig. Also ich könnte dich bitten, setz dich mal auf den Stuhl, sei mal deine Ressourcenwächterin, wie fühlst du dich, wie heißt du, seit wann gibt es dich, was sagst du so und was möchtest du Pia sagen? Und wenn Pia jetzt zu den Menschen gehört, die tendenziell eher zu viel tun, dann hättest du wahrscheinlich auch eine starke innere Antreiberin in dir. Und wenn die immer wieder das Ruder übernimmt, das Innere, dann könnte man die auf den zweiten Stuhl setzen und sagen, so Antreiberin und Ressourcenwächterin, jetzt geht mal in Kontakt, wir brauchen eine Lösung. Es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn es ein bisschen stressig wird, die gesamte Mannschaft, also Pia, im Bett liegt. Und gleichzeitig kann es auch nicht sein, liebe Antreiberin, sagt dann die Ressourcenwächterin, dass du Pia jede Nacht bis 12 Uhr nachts arbeiten lässt. Dann schicke ich euch halt ins Bett. So kann es ja nichts werden. Und so können wirklich dann innere Dialoge, die wir ja alle halten, auf äußere Stühle oder auf andere Medien projiziert werden. Und damit tut sich sehr viel.
Und optimal, so dieses innere Gleichgewicht ist dann erreicht, wenn was passiert ist. Also wenn alle sagen, ja okay, wir lassen der anderen Person mehr Raum, ich gebe mich ein bisschen ruhiger. Irgendwie hat ganz viel mit Kompromissen wahrscheinlich auch zu tun.
Ja, das wäre jetzt auch wieder situationsabhängig. Optimal ist auf jeden Fall, wenn das Oberhaupt, also du selbst, du bist deine innere Führungskraft, wenn du alle Stimmen wertschätzend annehmen kannst. Und dazu gehören zum Beispiel auch die ängstlichen Stimmen oder dass wir manchmal neidisch sind. Ne? Neid ist so ein Gefühl, das mag keiner gerne in sich haben. Die verletzlichen Stimmen, eben auch die Ressourcenwächterin. Also genau, dass du eben nicht sagst, meine innere faule Socke, sondern auch ihren Arbeitsaufwand und ihren Anteil wertschätzend betrachten kannst. Wir gehen da von der Teammetapher aus. Also genauso wie ein äußeres Team funktioniert, funktioniert ein inneres Team. Oder eine Klasse, ne, für Studenten. Also wenn man einen der Mitschüler disst und ignoriert und mobbt und nicht mehr haben möchte, weil man ihn oder sie einfach nicht mag, dann macht es was mit der Gruppendynamik. Und das bedeutet jetzt gar nicht, dass die Ressourcenwächterin zum Beispiel immer an der Vorderlinie stehen darf, also immer die innere Führung haben soll. In der Prüfung ist hoffentlich die Antreiberin ganz vorne und deine innere Expertin und deine gute Zuhörerin und ganz andere Stimmen. Aber sie sollte auch ihr Daseinsrecht haben und ihr Job sollte wertschätzend anerkannt werden. Das ist so das Ziel.
Ja, und hier geht es gleich spannend weiter mit einem kleinen thematischen Sprung. Nämlich widmen wir uns nach zwei Hits der interkulturellen Kommunikation, bei der es nicht selten zu Missverständnissen kommen kann. Bis gleich bei Radio Mikro Europa.
Evitar, resistir. Tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Dame tu droga. Tu droga.
Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. sangre combativa. En los pocillos del pueblo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas y el golpe en la puerta. Llegó la fuerza policial. Mira, hermano, en qué terminaste. Por pelear por un mundo mejor. Que suena, son balas. Me alcanzan, me atrapan. Resiste, Víctor Jara. No calla.
Nach Ataque 77 mit Arranca Corazones und El Matador von Los Fabulosos Cadillacs geht es jetzt weiter mit dem Interview mit Anna Fuchs. Nachdem wir eben über die Metapher des inneren Teams gesprochen haben, machen wir nun einen kleinen thematischen Sprung in die interkulturelle Kommunikation.
Dann gehen wir noch weiter auf andere Arbeitsschwerpunkte ein, neben der Kommunikation von Führungskräften bzw. des allgemeinen Kommunikationscoachings. Ist einer deiner Schwerpunkte auch die inter- und transkulturelle Kommunikation. Wie kam es dazu? Was fasziniert dich so an dieser interkulturellen Kommunikation?
Ja, wieso auch die Liebe, ehrlich gesagt. Also ich habe nach dem Abi meinen Mann kennengelernt und der ist Argentinier in Spanien. Und obwohl das anfangs vielleicht nicht so geplant war, bin ich halt jetzt auch in Spanien gelandet. Und das hat mich dementsprechend begleitet, seit ich 19 bin. Und damit kam natürlich sehr früh ein Interesse auf, zu verstehen, was da eigentlich zwischen uns passiert und ob das eigentlich nur wir sind. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, habe ich angefangen zu lesen, das sind ja auch kulturelle Unterschiede. Das war dann damals für mich erstmal sehr leicht dann zu sehen, dass andere genau das Gleiche passiert. Und dann habe ich eben angefangen, da weiter zu analysieren. Und es ging eben damit einher, dass ich in Hamburg damals ja dann Kommunikationspsychologie bei Schulz von Thun studierte und damit eben dann auch Handwerkszeug an der Hand hatte, schnell, um auch nochmal tiefer und anders zu analysieren, was da eigentlich passiert. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich wirklich seitdem dann auch lange bei der Society for Training, Education and Research, CETA, aktiv war. Und mich seitdem ja auch immer international bewegt habe.
Und welchen Aspekt muss man dabei ganz besonders Aufmerksamkeit schenken, wenn man interkulturell kommuniziert, im Gegensatz zum Beispiel, wenn mein Kommunikationspartner derselben Kultur angehört?
Naja, es gibt nochmal eine neue Ebene, die aufgemacht wird. Und das ist so die Interpretation von Bedeutungen und Handlungsalternativen. Also das, was in Deutschland richtig ist, ist eben, und jetzt bleiben wir bei Nationalkulturen, um es nicht zu verkomplizieren, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber das ist in Spanien nicht unbedingt der korrekte und richtige Weg. Und das bedeutet, erstmal sich darüber klar zu sein, dass meine Art, die Dinge zu machen, nicht das Normale ist. Und das ist leichter gesagt als getan, weil unser Gehirn ist dafür gemacht, zu glauben, dass alle so ticken wie wir. Und das auch von anderen zu erwarten. Das heißt, interkulturelle oder transkulturelle Sensibilität bedeutet ganz, ganz viel auch einfach sich erstmal mit seinen eigenen Kommunikationsmustern, Werten und Normen auseinanderzusetzen und erstmal wirklich zu verstehen, wie man selbst tickt und dann gleichzeitig zu akzeptieren, dass andere das eben ganz anders tun und dass das gleichberechtigt daneben stehen darf.
Kannst du uns dafür ein Beispiel geben?
Ja, ich kann dir ein Beispiel geben. Also es gibt einen Unterschied zwischen direkter und indirekter Kommunikation. Direkte Kommunikation ist was, was in nordeuropäischen Ländern viel praktiziert wird, wo so ein ganz großer Schwerpunkt darauf gelegt wird, wirklich klar und deutlich, also wo es vor allem um Klarheit geht. Klare Kommunikation, der andere soll verstehen, worum es geht, das ist eines der Hauptziele. In Spanien ist Beziehungsschonung viel wichtiger. Das heißt, die Kommunikation ist oft indirekter. Dinge, die vor allem, die vielleicht nicht so angenehm sind, werden oft gar nicht erst ausgesprochen oder ein bisschen maskiert, was man als Lügen manchmal empfinden könnte. Und Konflikte werden tendenziell vermieden. Und ich habe dann vor Jahren mal, als ich in der Human Resource Abteilung gearbeitet habe, habe ich eine Entscheidung getroffen und dann später gehört, dass eine Kollegin mit anderen Kolleginnen darüber gesprochen hat, dass sie über diese Entscheidung nicht so glücklich war. Das war gar nichts Wichtiges. Es ging um Abschiedsgeschenk vom Kollegen. Und ich habe ihr dann aber eine Mail geschrieben, also ich habe das gehört und wenn du Probleme mit meiner Entscheidung hättest, dann würde ich dich sehr bitten, dass du das direkt mit mir klärst. Ich freue mich sehr, das mit dir ansprechen zu können. Also ich habe meine Art und Weise genutzt, um meine kulturell richtige Art und Weise, um Probleme zu klären. Und habe erst später gelernt, ich war damals noch relativ jung, dass in indirekten Kulturen dieses Gehen über einen Dritten, über einen Mittelsmann oft das kulturell akzeptierte Mittel ist, um eben nicht einen offenen Konflikt zu haben. Also in vielen Kulturen ist es ganz richtig und gut, diese Informationen über dritte Menschen zu platzieren, damit du eben keine direkte Konfrontation hast. Und genau das hatte ich natürlich dann mit der Kollegin initiiert und es hat einen ziemlichen, hat ziemlich viel hinterhergeführt, weil ich eben auf Klärung drängte und sie eigentlich auf Beziehungsschonung. Und beide haben es mit bestem Wissen und Gewissen getan.
Ja, vielen Dank für das schöne Beispiel. Hast du im Voranschreiten der Globalisierung und dieser internationalen Verletzung auch eine steigende Wichtigkeit in der interkulturellen Kommunikation festgestellt? Und wie hat sich das gezeigt?
Also ich weiß nicht, ob ich da einen Trend beobachten kann, weil ich jetzt ja auch noch nicht seit 40 Jahren im Feld arbeite, sondern zu den nicht mehr ganz jungen, etwas jüngeren Trainern gehöre. Aber was ich schon beobachtet habe, ist, dass mehr Firmen zum Beispiel alle Führungskräfte zusammen nach Spanien bringen und dann hier so Masterprogramme für die machen. Also dass natürlich auch dadurch das Reisen leichter ist, ist doch mehr, vielleicht nochmal ein Fokus da, auch gibt, dass Menschen unterschiedlich sind und dass Kultur eine Rolle spielt.
Okay, gut. Dann kommen wir auch schon zur allerletzten Frage. Und zwar, um das ganze Thema nochmal für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen greifbarer zu machen, beziehungsweise hören vielleicht auch viele zu, da sie sich Tipps von dir erhoffen. Und daher die Frage, was gilt es für eine gelungene Kommunikation unbedingt zu beachten?
Also ich komme wieder zum Stimmigkeitskonzept, das haben wir aber schon mehrfach gesagt. Willst du ein guter Kommunikator sein, dann schau auch in dich selbst hinein, dann nimm auch den Systemblick ein. Ich glaube, vielleicht um es etwas weniger abstrakt zu machen, in der Kommunikation muss man sich einfach darüber klar sein, dass du selbst dein wichtigstes Instrument bist und dass der allergrößte Teil von kommunikativen Prozessen funktioniert. Und das ist natürlich auch spannend, weil die Kommunikationsmodelle werden eingesetzt, wenn es nicht funktioniert. Das heißt, wir haben so einen gewissen Defizitblick. Aber eigentlich funktioniert Kommunikation meistens. Und das gilt übrigens auch für interkulturelle Kommunikation. Und das gilt, weil wir natürlich alle auch immer im System funktionieren und auf den anderen einwirken, aber da auch Rücksicht nehmen. Das heißt, gelungene Kommunikation bedeutet vor allen Dingen wirklich einen Raum schaffen oder eine innere Haltung schaffen, dass man dem anderen zugewendet und tief vielleicht folgen kann. Und dann gelingt Kommunikation meistens mit Kommunikationsmodellen oder ohne.
Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, ne? Ja, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich für deine Zeit.
Sehr gerne.
Wünsche dir alles Gute natürlich. Viele Grüße nach Barcelona und vor allem bleib gesund.
Danke, du auch.
Oh, my lonely days are gone. I'm coming home.
Damit wären wir am Ende unserer Sendung zur Kommunikation angelangt. Bei mir im Interview war Anna Fuchs, Kommunikationspsychologin und Kommunikationstrainerin. Das Buch mit dem Titel »Die Kunst des Miteinanderredens«, von dem vorhin kurz die Rede war, von Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun, ist im Karl Hansa Verlag erschienen. Die gebundene Version ist für 20 Euro im Handel erhältlich. Diese und alle andere Sendungen findet ihr zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt. Von Mikrofon verabschiedet sich Pia Eschenbach. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Thank you.